angeschlossen an den weltweiten englischsprachigen Dienst der Stimme Amerikas. Wir berichten vom Fortgang der Arbeit der Astronauten auf der Mondoberfläche. Unterwegs sind sie auf der zweiten Exkursion dieses Aufenthaltes in Richtung auf den Front Crater. Haro Zimmer, wie sind die letzten Meldungen?
Die Astronauten haben mehrere kleine Stopps eingelegt zum Sammeln von Proben. Sie haben verschiedentlich fotografiert und schildern recht plastisch, wie dramatisch sich das Terrain ändert. Sie haben eine ganze Menge gesehen. Sie haben vor einigen Minuten ein Gelände gehabt, das mit Felsblöcken geradezu übersät war, und sind nun plötzlich in einer Gegend, die fast eben ist, kaum Gestein aufweist, die also mehr an eine Ebene erinnert, haben einen ganz kurzen Stopp eingelegt, um dort etwas zu entnehmen und diskutieren mit uns gerade über die richtige Kameraeinstellung für diese Aufnahmen. Und vielleicht sollten wir an dieser Stelle vermerken, dass wir reichen wieder, sagte Dave Scott vor kurzem, wir reichen wieder über das Gelände mit knapp 10 Kilometer in der Stunde auf den Frontkrater zu. Wir stehen gerade mit einem Abstand von 3 bis 5 Grad. Ich weiß nicht, Haro Zimmer, hatten Sie jetzt eben schon gesagt, dass wir ein Fernsehbild erwarten dürfen für in etwa einer Viertelstunde?
Ja, das wird es sein. Das Fernsehbild wird dann zu erwarten sein, wenn man am Frontkrater steht und dort die Kamera auf die Erde ausrichtet. Geologische Traverse läuft gut. Die Astronauten sind in blendender Stimmung und in physisch bester Verfassung. Das wird immer wieder betont. Das ist ja bei Dave Scott besonders wichtig. Die Übertragung der Herzmessdaten von Scott funktioniert nicht ganz einwandfrei. Und er hat der Bodenstation gewissermaßen sein Ehrenwort als Offizier gegeben, sich nicht zu übernehmen und immer schön auf sich aufzupassen, etwas kürzer zu treten.
Ungefähr 4 Kilometer sind sie von der Mondlandefähre jetzt entfernt. Laufend erfolgt in Unterhaltungen zwischen den Astronauten und Houston die Beschreibung der Landschaft.
Wenn man von Zeit zu Zeit Zahlenangaben nach Uhrzeit anhört, von 12 o'clock oder 1 o'clock, dann ist das eine Richtungsangabe, die sich sozusagen nach dem Zifferblatt der Uhr vollzieht, in Richtung 1 Uhr, in Richtung 11 Uhr, in Richtung 3 Uhr. Eine recht primitive, aber wirkungsvolle Methode, um Richtungen zu beschreiben. Dann vielleicht etwas, was ganz kurios ist. Die Astronauten sagen, jetzt sind wir 3 Klicks weit gefahren oder 4 Klicks oder 5. Jeder Klick bedeutet ein Zehntel Kilometer. Das ist sicherlich eine Umdrehung im Uhrwerk, die sich akustisch bemerkbar macht in der Bodenstation in Houston.
In Richtung 4 Uhr auf dem Zifferblatt haben Sie einen großen Klumpen entdeckt von ungefähr 5 Metern Durchmesser. Also ein ganz erheblicher Brocken, größer noch als der, an dem Sie gestern so lange gearbeitet haben.
Scott, dem man ja immer zunächst etwas Nüchternheit bescheinigt, Scott ist ein Mann, der außerordentlich ausgelassen auf der Mondoberfläche ist. Scotts Interesse an der Umgebung muss so beängstigend groß gewesen sein, dass Irwin zu seinem Fahrer sagte, pass lieber auf die Straße auf, Dave, damit wir hier nicht in irgendeinen Graben fallen. Das heißt, es muss also für die Astronauten sehr viel zu sehen gewesen sein, gestern sowohl als auch heute. Gestern zum Beispiel sagte Scott einmal in einer wenig wissenschaftlichen Bemerkung, oh Junge, so schön ist dein Sandhaufen nie gewesen. Am liebsten würde ich mich hinsetzen und erst einmal ein bisschen mit diesen Steinen spielen. Guck sie dir an, wie sie glänzen und funkeln. Das heißt, es ist auch für die Astronauten eine sehr erfreuliche Traverse.
Sie fahren im Augenblick durch ein flaches Tal, sind genau auf dem richtigen Kurs in südöstlicher Richtung. Sie sollen ja zunächst direkt zum Frontkrater fahren, dem entferntesten Punkt dieses zweiten geologischen Ausfluges, also im Ganzen etwa 7,5 Kilometer von der Mondlandefähre entfernt. Jetzt haben sie über 4 Kilometer zurückgelegt, die kleinere Strecke liegt noch vor ihnen. Looks like they will negotiate that
after getting a first-hand close-up look at it. Was wir immer wieder wahrnehmen, ist Erfahrungsaustausch zwischen Houston und den Astronauten, die ja nun zweierlei Dinge tun müssen. Sie müssen einmal die Landschaft für die Geologen beschreiben, zum anderen aber auch technische Informationen
nach Houston übermitteln. Wir hören gerade wieder eine Ortsangabe, eine Richtungsbestimmung. Alles das muss parallel laufen.
Immer wieder hören wir im Hintergrund die helle Stimme von Dave Scott, unverkennbar in diesem scharfen Stimmprofil. Er berichtet über den Fortgang der Fahrt, dazwischen ein Rauschen, das vermutlich auch von der Fahrt des Mondautos kommt oder damit zusammenhängen könnte.
Ja, sicherlich, da ja die Low-Gain-Antenne, über die jetzt die Signale ausgestrahlt werden, natürlich auch bei der Fahrt ihre Richtung verändert. Die Richtkeule, die sehr breit ist, ein wenig schwankt.
Okay, we know where Spur is. We're passing it. It's at our 3 o'clock position. And we're bearing 346, 4.7, Joe.
They're about 50 meters higher than the Mare landing site area, so they're considerably up the slope. They should be able to see a good distance from here.
50 Meter ungefähr sind sie jetzt oberhalb im Niveau, oberhalb der Ebene, auf der die Mondlandefähre steht, sodass sie von dieser Erhebung aus einen guten Blick auf den Landeplatz und auf die Mondfähre haben.
Immer wieder ist verblüffend, mit welcher Qualität der Funksprechverkehr hier unten ankommt. Und es ist doch so, Ruprecht Kurzog, Sie deuteten es an, das Timbre der Stimmen unterscheidet sich sehr deutlich. Man hört Joe Allen unten als Capsule-Communicator. Man kann die Stimmen der Astronauten sehr deutlich voneinander unterscheiden. Und ich muss sagen, ich bin an und für sich selbst nach all diesen Flügen fasziniert, wie gut man dem Geschehen auf der Mondoberfläche akustisch folgen kann.
Ganz besonders bemerkenswert, sagte eben Irwin.
Alle Berge haben etwa die gleiche Struktur, längsgestreckte Struktur, dieses Gebirge, Apennin unter Mount Hadley, alles das erinnert doch sehr im... Aber völlig unterschiedlich zum Beispiel zu den Alpen oder zu den Apenninen hier in Europa.
Brett Turner sagte eben, es kommen so viele Berichte von den Astronauten selber über die verschiedenen Formen der Landschaft, über die Struktur der Krater, über den Verlauf der Berge, dass es sich eigentlich erübrigt, allzu viel zu kommentieren. Die Astronauten sind jetzt außerordentlich gesprächig geworden. Sie liefern ganze Reportagen ab über ihre Fahrt.
Vielleicht als ganz kleine Erinnerung, dass Tausenden von Touristen und Pilgern in seinem Sommersitz Castel Gandolfo mitgeteilt, dass er mit den Astronauten Botschaften ausgetauscht hat und dass er ihnen die Glückwünsche für dieses Experiment ausgesprochen hat. Er selbst verfolge dieses faszinierende Unternehmen Apollo 15 recht genau. Die Astronauten antworteten, sie hofften, einen Beitrag zu dem Wissen über das Leben des Menschen am Anfang der Welt leisten zu können.
Von Houston eben eine klare Anweisung, ihr sollt uns zunächst Bodenproben und Gesteinsbrocken aufsammeln und mitbringen. Wir brauchen ein Sampling, also wieder eine Sammlung von Gesteinen aus dieser Gegend, von denen man sich ja so viele wichtige geologische Aufschlüsse verspricht.
Ich kann mir vorstellen, dass es manchmal mit den Astronauten durchgeht, dass sie sich in der Beschreibung der Landschaft ergehen. Es erfordert wirklich mehr Disziplin, als man es einem normalen Sterblichen zumuten kann. Und ich glaube, auch hier ist es doch wichtig, dass man Luftwaffenoffiziere, dass man Militärs dort zu sitzen hat, die gewohnt sind, Befehlen zu gehorchen. Ich glaube kaum, dass ein Wissenschaftler ganz zackig auf die Anweisung von Houston, nun etwas einzusammeln, reagieren würde.
Ja, Houston drängt schon wieder, sagt, wir brauchen bestimmte Gesteinstypen, fangt jetzt an mit dem, oder wenn ihr dort seid an dem Haltepunkt, dann fangt sofort an mit dem Einsammeln dieser Steine.
Noch sind keine Bilder zu erwarten in den nächsten Minuten, denn noch fährt man bzw. sammelt Proben am Rand der Fahrspur. Der Rover Power ist down, das heißt, sie haben das Fahrzeug angehalten und geben jetzt ihre Position an, denn auch die Geologen müssen ja relativ genau wissen, von wo die Steine entnommen worden sind in Bezug auf das Terrain. Das heißt, man hat wieder einen der kleinen vielen Stops eingelegt, die nicht dazu verwendet werden, Fernsehaufnahmen zu machen.
Der Rover hat angehalten. Sie machen sich jetzt fertig zum Aussteigen, haben wahrscheinlich dann auch schon die Sammelgeräte in der Hand, um mit dem Aufsammeln der gewünschten typischen Bodenproben zu beginnen.
Ja, die Antenne soll nun zur Erde ausgerichtet werden und Mission Control rechnet damit, dass wir in absehbarer Zeit doch Bilder bekommen. Und durch Kurzdruck, das scheint doch wohl zu heißen, dass man am Frontkrater angelangt ist.
Ja, oder jedenfalls in seiner Nähe.
In seiner Nähe, ja.
Aber das war ganz deutlich zu hören, dass Sie also die Antenne ausrichten werden. Wir werden in Kürze Nachrichten haben um 14.30 Uhr und melden uns dann nach den Nachrichten mit der weiteren Berichterstattung über den Fortgang des Unternehmens.
Die amerikanischen Astronauten Scott und Irwin unternehmen zur Stunde mit dem elektrisch betriebenen Mondfahrzeug ihre zweite Exkursion auf dem Erdtrabanten, die sie zum Fuße der mehr als 4000 Meter aufragenden Apenninengebirgsfront führen soll. Dort wollen sie Gesteinskörper, von deren Prüfung sich die Wissenschaftler neue Aufschlüsse über die Entstehungsgeschichte des Mondes und möglicherweise des gesamten Sonnensystems versprechen. Wegen mehrerer kleiner Pannen konnte Scott die Luke der Landefähre erst mit mehr als einstündiger Verspätung kurz vor 30 Uhr öffnen. So hatte sich im Wasserbehälter des Versorgungsgebäudes von Irwin eine Luftblase gebildet. Außerdem war die Antenne des Mondfährenpiloten abgebrochen. Sie wurde mit Klebeband notdürftig repariert. Schließlich konnte das Kontrollzentrum in Houston medizinische Daten über den Kreislauf von Scott nicht empfangen, wenn dieser sich bewegte. Inzwischen berichteten die Astronauten während ihrer Fahrt über Sprechfunk, sie seien an einem Krater mit einem Durchmesser von schätzungsweise 400 bis 500 Meter vorbeigekommen. RIAS 1 berichtet auch außerhalb der Nachrichtensendungen laufend über die Höhepunkte des Apollo-Unternehmens. Die diplomatischen Beziehungen zwischen dem Sudan und der Sowjetunion stehen offenbar kurz vor dem Abbruch. Ein Vertreter der Regierung in Khartoum sagte, wenn die UdSSR nicht bis morgen ihre Kampagne gegen den Sudan einstelle, werde der sowjetische Botschafter zum sofortigen Verlassen des Landes aufgefordert.
Laufende Berichterstattung über RIAS 1. Wir haben inzwischen ein Fernsehbild. Wir sehen die Astronauten. Sie haben Sammelbeutel und Geräte in der Hand. Sie sind beim Einsammeln der ersten Gesteinsproben an diesem ersten Stopp auf ihrem zweiten heutigen geologischen Ausflug.
Wir haben ja die ersten Astronauten, die Bilder der Astronauten hier von im Augenblick noch nicht so großer Qualität sind. Ich möchte annehmen, das ist jetzt im Augenblick ein Problem der Sonnenbeleuchtung, aber die Astronauten sind dabei, aus einer relativ interessanten Gegend auf Anweisung der Geologen Proben zu entnehmen. Es wird aus Houston berichtet, dass man bei diesen Bildern, die man uns vorführt, einen Kompromiss hat schließen müssen zwischen den Geologen und, ich würde einmal sagen, den großen Fernsehgesellschaften, die auch Bilder von Unterhaltungswert haben wollen.
Darum handelt es sich. Und hier also wieder die beiden Astronauten bei der Arbeit mit ihren geologischen Bodenentnahmegeräten.
Es wurde hier von den Kommentatoren des ZDF angedeutet, dass vermutlich die äußerste Station, der Frontkrater, ausgelassen wird, aber aus Houston liegt dafür noch kein Indiz vor. Das ist zunächst eine Vermutung, dass der weit entfernteste Punkt dieser Traverse nicht befahren wird. Wir werden uns also überraschen lassen. Das ist ja nun wieder dieses Bild mit dem Sonnenreflex und wir werden wahrscheinlich, wenn die Kamera schwenkt, wieder etwas mehr bekommen. Zunächst wird der Reflex etwas größer. Nun, ich glaube, das Anhalten an diesem Punkt ist aufgrund der Entscheidungen der Geologen getroffen worden, die sich also von der Landschaftsbeschreibung Scott und Irwins außerordentlich beeindruckt zeigten und nun sagten, nun halten wir einmal hier an. Aber ob nun wirklich, wie gesagt wurde, der Punkt 8, der Frontkrater, ausgelassen wird, erscheint mir noch nicht ganz so sicher zu sein, denn von Houston war es bisher noch recht verbal zu entnehmen.
Vielmehr wurde vorhin doch wieder die Wichtigkeit des Frontkraters betont.
Ja.
Wegen der Gesteinsproben, die man dort zu finden hofft und die eben besondere Aufschlüsse ermöglichen sollen über Alter und Entstehung des
Mondes. Noch schwenkt also die Kamera hin und her. Ich erwähnte vorhin, dass man ein Panorama herstellt, ein fotografisches, das die Geologen bekommen. Und wie gesagt, die Geologen entscheiden aufgrund des vorliegenden Fotobildes. Hier kann man einen sehr schönen Blick, Ruprecht Kurzrock, auf einige Instrumente werfen, die sich auf dem Rover befinden. Das könnte der Rechen sein.
Das könnte der Rechen sein oder die Harke, ja, mit der sie diese Gesteine aufkehren.
Mhm.
Und da oben sieht man jetzt eine Kameralinse.
Ja.
Das dürfte die der 16mm
Filmkamera sein.
Filmkamera sein, die also rechts von dem Fahrersitz montiert ist an einem kleinen Mast auf dem Mondauto.
Im Augenblick wird tatsächlich bestätigt, dass der Punkt 6 für die Geologen außerordentlich wichtig ist, dass sie also entschieden haben, hier detailliertere Untersuchungen vorzunehmen.
Hier ist ganz interessant an diesem Punkt 6, dass nur allgemein im Verfahrensplan angegeben wurde, am Fuße der Apenninen, heißt es, auf einem Abhang in einer Gegend, in der sich mehrere Krater befinden, aber nach der Wahl der Mannschaft. Das heißt, sie sind also hier nicht auf ein paar hundert Meter festgelegt und können sich das nach ihrer Meinung interessanteste Gebiet aussuchen.
Es ist also sehr leicht möglich, hier wird davon gesprochen, dass man also helles Material findet, relativ hellen Sand, und es kann also sein, dass das gerade gegenwärtig die Astronauten beschäftigt, Proben dieses möglichst hellen Oberflächenmaterials zu entnehmen. Es wird davon gesprochen, dass dieses Gebiet ja von den sogenannten sekundären Kratern entstanden ist, also als Folge der Ausbruchprodukte eines Einschlages, als herausgeschleuderte Gesteinsbrocken haben diese Krater hier hervorgerufen, und das ist die Gegend, die man im Augenblick untersucht. Wir haben eben gerade beim Panorama abfahren wieder einen dieser kleinen Krater gesehen. Noch sind sich wohl die Geologen nicht einig, welches die für sie optisch interessanteste Gegend ist. Vielleicht schauen sie auch nur hin und her, zunächst aus reinem Vergnügen, aber da kommt wieder ein Krater an einem Berghügel ins Bild.
Ja, rechts oben jetzt, oder eigentlich mehr in der Mitte oben des Bildes, ist er ganz deutlich zu sehen, auf diesem Abhang ein großer, links daneben noch ein etwas kleinerer.
Ein farbiges Gestein ist gerade in den Beutel gepackt worden, orangefarben mit etwas Grün, etwas, was eigentlich neu ist, ein 10 cm großes Stück. Man kennt ja bisher nur fein gefärbte kleine Glaskörnchen, sonst nur graues Gestein. Und wir sehen also, hier stoßen die Geologen auf Material, das außerordentlich wichtig ist.
Der Kraterlandschaft ja, ein Bild, das dürfte wieder ein Blick mehr nach Westen sein, würde ich schätzen. Mit kleinen Kratern im Vordergrund und einem größeren, dunkleren, vielleicht sogar einem Hügelzug etwas entfernt. Wir hatten vorhin eine Stange im Bild mit einer Verdickung in der Mitte. Das war die sogenannte Low-Gain-Antenne des Mondautos, also jene Antenne, die den Sprechverkehr mit Houston bzw. mit dem dritten Mann im Mutterschiff übernommen hat, sofern sich Alfred Warden nicht auf der Rückseite des Mondes befindet. Er zieht...
Aus Houston wird interessanterweise allerdings vom ZDF-Korrespondenten berichtet, die NASA wisse nicht genau, wie groß die Entfernung gegenwärtig des Mondautos von der Mondlandefähre sei. Man würde das herausbekommen, aber das wird also hier praktisch aus zweiter Hand wiedergegeben. Wir haben Houston nicht direkt gehört, sondern nur den ZDF-Korrespondenten, der dieses mitteilte.
Ja, man muss ja dazu sagen, Laserhöhenmesser, zwar sind zum Beispiel im Mutterschiff vorhanden, sogenannten Laserverbindung gibt es längst durch den Reflektor zwischen Mond und Erde, aber einen Laser von der Fähre zum Mondauto, das kann es eben noch nicht geben, weil die Astronauten ja die Sichtverbindung mit der Mondfähre verloren haben.
Ja, sie liegt unter dem Horizont.
Sie liegt unter dem Horizont, es haben sich Hügelketten dazwischen geschoben, sie ist nun tatsächlich nicht mehr zu sehen. Das heißt, hier ist also eine so genaue, exakte Entfernungsmessung im Augenblick nicht möglich und wohl auch nicht nötig.
Der genaue Ort kommt jetzt, die Karte mit den Koordinaten. Houston gibt gerade die genauen Koordinaten bekannt. Es wird eine kartografische Beschreibung gegeben. Es ist also nicht exakt die hier auf den Bildern fixierte Position 6, aber es ist in der Nähe. Das heißt, man hat jetzt aufgrund des Panoramas die Gegend identifiziert. Man versucht auf den Karten es also ein wenig zu rekonstruieren. Man ist also in der Nähe der sogenannten des South Clusters.
Ja, wohl südlich vom South Cluster,
ja,
oder zwischen South Cluster und dem Fuß des Apennins.
Ja,
aber die Karte auf dem Fernsehbild verkehrt rumgehalten.
Sie wird verkehrt rumgehalten,
ist
richtig.
Jetzt unten, der South Cluster ist oben im Bild zu sehen und dazwischen eben der Fuß des Apennins. Und hier wird gerade gezeigt, wie man um den South Cluster herum fahren oder gehen kann.
Ich kann mir auch vorstellen, dass die Geologen einfach gesagt haben, es ist im Augenblick viel interessanter, wenn ihr etwas mehr an die Apenninen rangeht, als vielleicht in den South Cluster.
Geologische Sammelarbeit im Bild. Ein Astronaut mit der Schaufel an langem Stiel, der andere müsste einen Sammelsack eigentlich in der Hand halten.
Nun, es werden hier etwas kühne Hypothesen gewälzt. Es wird zum Beispiel gefragt, ob sich die Astronauten verfahren haben, aber das ist also wenig wahrscheinlich, denn sie sind also hier gestoppt worden durch die Geologen, einfach durch das, was sie sahen. Also man ist in der Nähe des sogenannten Albedo-Krater. Das ist also, muss also ein hell leuchtender Krater hier irgendwo in dieser Gegend zwischen South Cluster und Apenninfront sein. Dieser Name ist hier nicht auf allen Karten verzeichnet, da ja einer der vielen Codenamen der Formation ist.
Auf dem Fernsehbild sieht man jetzt ganz deutlich auf dem Versorgungstornister des einen Astronauten, und das müsste dem roten Streifen nach wohl Scott sein, dem roten Streifen nach auf dem linken Oberärmel. Da sieht man also blitzen diese kleine Antenne für seinen Sprechfunkverkehr. Ja. Und dieses Ding war bei Irwin ja vorhin kaputt. Das war abgebrochen und musste erst wieder mit Klebeband fixiert werden.
Mit Leukoplast, gestern abgeknickt, heute abgebrochen. Improvisation ist auch auf dem Monde alles. Und wir sehen auch, dass doch sehr deutlich wieder Staub aufwirbelt und die Astronauten sind bis zu den Waden mit Staub eingehüllt. Die Anzüge sind doch ziemlich verschmutzt und sie haben ja etwas Interessantes mitgeteilt, dass es in der Kabine nach Mondstaub riecht.
Ja, das hatte ja schon eine frühere Apollo-Mannschaft festgestellt. Ich glaube, es waren Shepard und Mitchell von 14, dass dieser Mondstaub einen eigenartigen Geruch ausströmt. Man könnte sich ja vorstellen, dass das metallische Elemente sind, die bei der Oxidation diesen Geruch abgeben.
Das ist durchaus möglich. Übrigens, es gibt also tatsächlich einige echte Navigationsprobleme. Houston diskutiert immer noch mit den Astronauten, wo ihr so seid. Es wurde gesprochen, etwa in der Hälfte zwischen dem Window Crater und den Spur Crater. Die Astronauten sagten, an dem Spur Crater sind wir doch gerade erst vorbeigefahren. Das heißt, so ganz richtig kann man das Panorama noch nicht einschätzen.
Nein, aber die Orientierung ist ja eben ähnlich schwierig wie in einer Dünenlandschaft zum Beispiel.
Sie sind jetzt etwa 100 Meter über dem Niveau der Mondlandefähre. Das heißt also, das Gelände ist doch dort ziemlich flach.
Wird im Augenblick davon berichtet, dass Sie die Landefähre sehen können?
Nein, Sie können sie nicht sehen.
Um 14.50 Uhr.
Und wir haben uns manchmal gefragt, warum es auf den Fernsehbildern, wenn es welche gibt, eigentlich so wenig Farben zu sehen sind, denn er schildert so lebhaft die Farben. Und Herr Rotzimmer, wir kamen darauf, dass das eventuell daran liegen kann, dass ja zur Erde eigentlich eine Information gesendet wird, die dann erst in Houston dekodiert, umgewandelt wird in ein Farbbild.
Sicherlich, feine Farbnuancen gehen bei diesem Verfahren völlig verloren. Es wird also nur ein relativ großes Farbraster übertragen über grobe Abstufungen. Und außerdem eben sind ja diese farbigen Kristalle oder Fragmente, die die Astronauten finden, außerordentlich selten. Sonst würden sie nicht sofort ihre Aufmerksamkeit in diesem weiß-grauen Untergrund erregen. Und im Augenblick gehen die Diskussionen wieder hin und her mit den Geologen. Man fotografiert, man entnimmt Proben und man wird vermutlich in der Gegend dieser Station, das ist die Station Nummer 7 am Abhang der Apenninen an der Gebirgsfront, einen längeren Stopp einlegen. Wir sollten immer wieder darauf hinweisen, dass diese geologischen Traversen flexibel sind. Man kann hier nicht sagen, das war doch so geplant und nun machen sie es so. Die Entscheidung, wie die Probenentnahme und wo sie erfolgt, das wird von den Geologen in Houston festgelegt und wir können also daran jetzt nicht etwa Erfolg oder Qualität der Mission messen. Es wird da angehalten, wo es interessant ist und wo es die meiste Information verspricht. Und ich schätze, dass man in absehbarer Zeit ein Fernsehbild bekommen wird, das aber dann erst, wenn die Geologen wirklich sagen, hier lohnt es sich anzuhalten, die Fernsehkamera zu justieren.
Soweit ich den Sprechfunkverkehr verfolgen kann, er ist nicht ganz sauber im Augenblick, weil die Antenne offenbar nicht gut ausgerichtet ist. Es ist ja jetzt die kleine Antenne, die benutzt wird, noch nicht die Schirmantenne. Die wird ja erst eingeschaltet, wenn man dann auch wieder Fernsehbilder überträgt. Diese Antenne ist offenbar nicht gut ausgerichtet. Es knattert und prasst etwas auf der Sprechfunkverkehr. Aber wenn ich das recht verstanden habe, geht es um das Problem, ob man auf diesem sehr steilen Abhang halten soll, ob man nämlich den Wagen festhalten kann in dieser Steigung, die offenbar 20 Grad beträgt,
ja,
wenn ich das richtig verstanden habe.
Das ist eine sehr starke Steigung. Und wir wissen ja auch, dass Houston die Astronauten immer wieder zur Vorsicht ermahnt. Es ist ja ein sehr arbeitseffektives Team. Ich meine nichts gegen die anderen Astronauten, aber die beiden, die ziehen ihr Pensum ab. Und wir haben es vorhin in der Berichterstattung schon kurz erwähnt. Es ist zurzeit nicht möglich, die Herzfrequenz von Scott zu registrieren. Er hat der Bodenstation sein Wort gegeben, dass er sich nicht überanstrengt, dass er auf sich selbst aufpasst und so selbstverständlich ist das gar nicht. Er wird da mitgerissen von seiner Arbeit und hier, er wurde mehrfach zitiert und es wurde mehrfach gesagt, also Dave, pass auf, mach lieber etwas langsamer. Aber sie wollen vermutlich alles das wieder ausbügeln, was ihnen gestern vielleicht nicht so gut von der Hand gegangen ist.
Offenbar hat man jetzt die Fahrt doch wieder aufgenommen und sich entschlossen, noch etwas weiterzufahren zu einer Rinne, die man gesehen hat. Und es ist weiter der Sprechfunkverkehr nicht sehr sauber. Interessant.
Kurz vor 16 Uhr.
Sein. Das Bild ist ja etwas gestört. Man hat vermutlich Probleme mit der Ausrichtung der Antenne, aber wir wollen nun versuchen, auch per Ohr etwas zu übersetzen. Da kommt auch schon das Farbraster von Zeit zu Zeit, also auch in Houston hat man diese Schwierigkeit mit dem Bild. Jetzt geht die Nahaufnahme heran, eine Reihe von kleinen Kratern wird sichtbar im Boden. Auch die Sprechfunkverbindung ist im Augenblick nicht so riesig gut. Aber die Astronauten sind zu verstehen. Wieder Detailbeschreibungen von dem, was sie sehen. Es ist ja doch so, dass die Astronauten untereinander sehr viel Informationen austauschen und immer wenn dieser Piepser auftaucht, meine Damen und Herren, diese Frage wird sehr oft gestellt, was hat er zu bedeuten? Dieser Piepser ist der Umschaltimpuls Houston Raumschiff. Wenn sich die Astronauten untereinander unterhalten, taucht er nicht auf. Immer dann, wenn also Mond, die Schaltung Mond-Erde erfolgt.
Um 16.15 Uhr oder 16.20 Uhr.
Sind und so gefüllt, dass man wohl doch die ganze Exkursion verlängern wird können auf 7 Stunden. Das heißt, man wird nah an 8 Uhr herankommen können bis zum endgültigen Erschließen der Luke der Mondfähre.
Ich möchte meinen, dass wenn man in die Nähe der Mondlandefähre angekommen ist, und so klang es ja zum Teil auch an, dass man versuchen wird, die Bohrexperimente weiterzuführen und auszubauen. Das, was gestern Abend etwas auf Schwierigkeiten stieß, dass man also dann heute auch das
Entfalten und Aufstellen der Flagge nachholen wird, all jene Dinge, die gestern nach dem Aufstellen des ALSEP etwas zu kurz kamen, deshalb also doch vermutlich die Mission so bis gegen 8 Uhr.
Es wurde nun auch schon darüber gesprochen, wie die vielen Beutel mit den Bodenproben wieder verstaut werden müssten, in welcher Reihenfolge, und das ist dann ja zunächst die wichtigste Arbeit nach Ankunft bei der Fähre, diese wertvollen Schätze, die sie mitbringen, erst zu verstauen. Aber dann werden sie sich zweifellos wieder jenem Experiment, jenem Labor zuwenden, das sie dort aufgebaut haben, und es komplettieren unter Umständen oder auch überprüfen, ob die einzelnen Geräte ordentlich funktionieren im Gespräch mit der Bodenstation, die ja inzwischen schon Erfahrungen gesammelt hat jetzt mit diesem Labor.
Was natürlich auffällig ist, ist der ausgeprägte Dialog der Astronauten untereinander. Wir haben es bei keinem Raumflug vorher so vernommen. Diese Astronauten arbeiten im Wechselgespräch, selbstverständlich auch mit Houston. Houston fragt immer nur zögernd dazwischen, aber im Prinzip läuft ein ununterbrochenes Frage- und Antwortspiel von Irwin und Scott untereinander ab. Der eine sagt, pass auf und guck dorthin, mach dieses und jenes. Und das macht eigentlich diese ganze Sprachübertragung so farbig und so interessant.
Ja, jetzt sind also doch laufend Gespräche schon im Gange über das Verstauen der Bodenproben, wo man sie im LEM in der Mondfähre unterbringt. Und das spricht dafür, dass der Rover jetzt schon an der Mondfähre steht und dass man den letzten Weg von der Fähre, von dem Auto zur Fähre zu Fuß jetzt zurücklegen muss, immer mit dem Päckchen. Wie gesagt, wir müssten eigentlich dann auch in nächster Zeit wieder ein Bild bekommen von diesen Tätigkeiten, denn das wird man ja sich nun doch nicht entgehen lassen, wieder die Fernsehkamera einzuschalten, sobald das Auto an der Fähre günstig platziert ist für solche Bilder zur Erde.
Das glaube ich auch, dass man also dieses Mal das etwas ausführlicher machen wird, denn gerade die Bohrung interessiert ja immer wieder ist von dem Drill und von dem Einlassen des Thermomessfühlers die Rede. Und ich glaube schon, dass dieses Mal Houston großen Wert darauf legt, dass dieses Experiment heute zu Ende geführt wird.
16:49 Uhr.
Ein herrlicher Blick. Wir haben einen fantastischen Rundblick gehabt mit den Apenninen im Hintergrund und hier das Mondauto und deutlich im Fernsehbild erkennbar die Radspur, eine der Radspuren des Autos, die jetzt die Wissenschaftler besonders interessieren. Und diese Radspur hat ja über eine Reihe von kleinen Kratern hinweggeführt und man kann hier schwierig nur überlegen, was sind also Radspuren, was sind kleine Krater, was sind Fußspuren der Astronauten, aber ich würde meinen, diese Panoramaaufnahmen, die wir jetzt erleben von dem Hintergrund, die sind also wirklich aufregend und in ihrer Art sehr eindrucksvoll. Auch das Vordergelände ist deutlich zu erkennen. Man schaut jetzt aus der geöffneten Seite des Talkessels nach draußen und in Richtung der Hedley-Rille.
Und jetzt kommen wieder die Instrumente ins Bild. Die Kamera schwenkt ja zurück zu jenem Astronauten. Ich kann ihn nicht identifizieren, der jetzt mit der Bohrmaschine wieder am Werke ist. Langsam wird die Gummilinse auf ihn zugeführt. Er kommt größer ins Bild und wir können jetzt vielleicht gleich deutlicher erkennen. Nein, er hat noch nicht zum Bohren angesetzt, sondern
der Bohrer steckt zumindest mit dem Bohrkopf obendrauf. Das kann man, glaube ich, sehr deutlich sehen. Er bohrt selbst noch nicht, er beschäftigt sich noch mit dem Gestänge. Aber man sieht doch eindeutig, dass der Bohrer irgendwie schon bereits im Boden steckt.
Und jetzt sieht man auch, dass es sich um Scott handelt. Man sieht deutlich den roten Streifen um das linke Bein und den roten Streifen auf dem Helm. Außerdem liegt an dem Bohrer